Ja, wir haben ja bei uns in der Gemeinde die Angewohnheit, dass wir zum Abendmahlsgottesdienst, wenn der dran ist, nach Möglichkeit jemanden haben, der ein Zeugnis erzählt, etwas aus seinem Leben. 70 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Es wird dann länger her heute Abend, bis heute Abend. Aber nein, wir fassen es kurz. 10 bis 15 Minuten hoffe ich, dass ihr da zuhören könnt. Was hat mein Leben geprägt, geformt? Wie bin ich geistlich gewachsen? Geboren bin ich in einem frommen Elternhaus. Von daher ganz ähnlich wie beim Timotheus, der ja auch eine fromme Großmutter hat und eine fromme Mutter. Und so gibt es bei mir keinen Tag X, wo ich sagen kann, da war ich ungläubig, seitdem bin ich gläubig. Ich bin eigentlich so in diesen ganzen christlichen, geistlichen Dingen hineingewachsen als Kind. Und der biblische Glaube ist mir von zu Hause aus schon vertraut geworden, von Vater und Mutter. Und als Sohn eines Stadtmissionars bin ich auch groß geworden mit dem biblischen Weltbild und habe das nie hinterfragt als Kind. Es gibt so ein paar Episoden. Eine davon ist, mein Vater hat von der Stadtmission aus Freizeiten gemacht und wir als Kinder waren da oft mit dabei. Und ich war, denke ich, so um die 12 Jahre rum. Und mein Vater hat eine Entscheidung getroffen, wollte ein Kind, der nicht so wohl ganz brav war, bestrafen. Und wir hatten gesagt, so ein paar Jungs, unter anderem ich, geht doch gar nicht. Ne? Und haben dann gemeutert und sind einfach dann so am Nachmittag abgehauen. Okay, dann waren wir so zu viert im Wald ein bisschen rumgestromert, haben am Abend gesehen, wie sie die Taschenlampe uns vielleicht suchten, haben uns dann versteckt. Und doch schlägt uns dann das Gewissen so ein bisschen. Wir haben ja auch dann die ganzen Kinderstunden und alles so mitbekommen. Und dann waren wir morgens so in der Nähe von der Sandkuhle, vom Freizeitheim dort. Und da dachte ich, was machen wir jetzt? Da habe ich gesagt, du lass uns beten. Und dann waren wir vier Rebellen und haben dann gebetet. Und haben gesagt, Herr Jesus, was sollen wir jetzt machen, wenn wir jetzt, lass uns doch einfach mal zurückgehen und du kannst es doch schenken, dass wenn wir ins Speisesaal jetzt beim Frühstück, wenn es gleich läutet, hineingehen, dass nichts passiert. Dass wir einfach ganz normal so dabei sind. Okay, mein Vater war schon ein besonderer Mensch. Und da sind wir also, als es zum Frühstück geläutet hat, sind wir dann aus der Sandkuhle raus, rein ins Freizeitheim, zum Speisesaal, uns einfach ganz am Tischchen gesetzt. Mein Vater kommt rein, er öffnet ja mit Gebet. Wir frühstücken, gehen nach zur Bibelstunde. Es geschieht nichts. Irgendwie toll, dass Jesus das so lenken konnte und meinem Vater vielleicht diese Einsicht gegeben hat, vielleicht hat es meinen Augen auch abgesehen, ich weiß es nicht, dass Gott auch im Alltag eingreift und Situationen verändern kann. Dass manchmal auch nichts geschieht. Auch das kann ein Wunder sein in dem Fall. Einige Zeit später, ich war dann schon in der Lehre, das war das zweite Lehrjahr, meine ich. Wer kennt von euch Erich van Däniken? Genau. Das war ein Bestseller-Autor. 68, 69, 70, da war ich so um die 17 Jahre rum. Da hat er drei Bücher rausgehauen, die in der Spiegel-Bestsellerliste Top 1 waren. Über längere Zeit. Zurück zur Zukunft. Und dann so über diese drei Bestsellerbücher hat er so beschrieben, wie wir Menschen entstanden sind, die menschliche Kultur, durch den Eingriff von Außerirdischen. Schon spannend. Die sind mit einem Raumschiff hier gelandet und haben das, die Lebewesen hier so geformt, dass wir das sind als Kultur, was wir sind. Das war so Dänikens Vorstellung. Er hat auch einen Fanclub, da gibt es auch eine Sekte, die inzwischen da in der Schweiz auch da rumhantiert. Er ist inzwischen ja verstorben, der gute Mann. Auf jeden Fall, ich als junger Mensch habe das dann mit 17 gelesen, kenne ja auch die biblischen Geschichten und er sagt auch dann, wenn Gott da mit Feuer und Rauchdampf, dass das Raumschiff, das gelandet ist, die 10 Gebote, das waren die Wechselsprechanlage, ne, mit dem sie das Raumschiff uns unterhalten haben und so. Spannend. Und die Engelerscheinungen, das waren natürlich dann die Außerirdischen. Und ich dachte mir so für mich selbst, Mensch, Gott, wenn du nur Astronaut bist, ein Außerirdischer, da brauche ich an dich nicht glauben. Dann ist das ist ja die ganze biblische Geschichte, das hier ist ja dann nur eine Anleitung aus dem Weltall. Ne? Nee. Und dann bin ich so für mich alleine, ich weiß noch sehr gut den Moment, in Bremen abends durch die Straßen gegangen, ich gehe abends gerne ein bisschen spazieren, damals auch. Und habe so mit mir innerlich gerungen, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann hilf mir, dass ich an dich glauben kann. Geh wieder nach Hause. Erster Tag, es geschieht nichts. Zweiter Tag, dicken Brief im Briefkasten an Volkmar Goral. Gut, ich mache den auf. Sehr geehrter Herr Goral, vielen Dank für Ihren Anruf bei der Telefonseelsorge. Aufgrund der Fragen, die Sie haben, schicke ich Ihnen folgendes Büchlein mit. Da war ein Büchlein drin von Anton Schulte. Warum kann ich nicht glauben? Ich habe da nicht angerufen. Ich habe noch nicht mehr mit meinem Vater geredet darüber, weil ich wollte ihn ja nicht belasten mit einem ungläubigen Sohn. Ne? Es hat keiner gewusst, außer ich, in meinen Gedanken. Ich habe es noch nicht mal laut ausgesprochen. Es ist schon interessant, dass der Psalm 139 so wahr ist. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Gott greift in unser Leben ein. Und das war für mich so dieser Schlüsselerlebnis, wo ich dann auch gemerkt habe, Gott, du bist mein persönlicher Gott. Du kennst mich. Du kennst sogar meine Gedanken. Danke. Und das war so dieser erste große Schub in Richtung eines persönlichen Glaubens, aus dem Kindheitsglauben raus, mein Glauben fest. Da gab es noch viele andere kleine Schritte, dass ich war immer ein Einzelgänger und dass ich mir dann doch eine Gemeinschaft suchte. So bin ich dann später im EC, wer den kennt vielleicht, der ein oder andere Jugendbund für EC, das entschiedene Christentum, Mitglied geworden. Und da habe ich diesen Einweihungsspruch bekommen aus dem 2. Timotheusbrief. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das war interessant, das war dann, wo ich dann in Göttingen war, die Zeit. Ja, und mit Jesus leben, da gibt es viel Schönes, aber es gibt auch viele Hindernisse. Und mit Jesus leben heißt nicht nur gute Erlebnisse haben, sondern auch durchaus sehr spannende und negative. Und manches Negative liegt einfach in mir oder in uns selbst begründet. Also hier gäbe es viele Berichte aus meinen 70 Jahren, ob ich jetzt beim Wehrdienst, wo ich da war, meine Zeit in Göttingen, wo ich auch in den EC gekommen bin, meine Berufswahl, dann meine Partnerwahl, den Ehepartner finden, das wird auch mit dem Gemeindepraktikum zusammenhing. Ja, Gemeindepraktikum war auch eine wichtige, witzige Sache. Da habe ich das gemacht im Blick auf eine Bibelschule, die ich besuchen wollte, hat aber danach nicht geklappt. Da war ich ein Jahr lang in Kuschendorf. Und am zweiten, dritten Tag sollte ich als zukünftiger Prediger natürlich dort eine Andacht halten. Am Abend vorher lese ich dann schon fleißig 35 Minuten allein zum Lesen. Ich habe mich versucht, langsam zu reden. Das fällt mir manchmal schwer. Und am nächsten Tag war ich dann im Altenheim dort in der Einrichtung und machte die Andacht, die Morgenandacht mit Gebet, Lied, Andacht, Gebet, Lied. 25 Minuten. Wisst ihr, wie schnell das ging? Das ist so ähnlich, wenn man eine 45er Schallplatte auf 33 abspielt oder umgekehrt. Auf jeden Fall haben mich die Leute dann beim Verabschieden gesagt, es ist nett und schön und so, dass sie da sind und wir haben aber nichts verstanden. Und das am zweiten, dritten Tag eines Praktikums, da wollte ich einen Koffer packen. Ich komme rüber in das Heim, wo ich untergebracht bin und da sagte die Diakonisse, ah gut, dass du kommst, ich habe Holz zu haben. Das ist auch Therapie. War gut. Ja, was gibt alles zu erleben? Klar, ich bin Vater geworden, Großvater geworden. Es gibt viele schöne Erlebnisse. Erlebnisse mit unseren Gästen. Wir waren ja 38 Jahre Heimleiter in einem Erholungsheim. Erlebnisse mit Mitarbeitern, Erlebnisse mit Gästen, mit den Nachbarn, mit der Gemeinde, in der wir dort vor Ort hatten. Das alles würde den Rahmen sprengen. Aber ein besonderes Erlebnis möchte ich herausgreifen, das einfach Gottes Treue zeigt in unserer Untreue. Und das gab es auch bei mir. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, dazu haben wir es gerade gehört in dem Lied, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein großes Ziel. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Problemen, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Soweit Jörg Swoboda und Theo Lehmann. Ja, diese wunderbare Führung in Gottes trotz eigenen Fehlverhaltens. Und das ist einfach das Spannende, dass es manchmal Umstände gibt im Leben, wo der Teufel uns richtig antriggert. Es gibt Situationen, wo wir den Eindruck haben, ich komme zu kurz. Diese Umstände in unserem Leben können verschiedene Ursachen sein. Kann eine Krankheit sein, kann eine Ehekrise sein, können irgendwelche Belastungen sein. Und in all diesen Krisen, wenn wir dann drinstecken, suchen wir nach Auswegen. So ging es auch mir. Ich war in einer besonderen Krise drin und habe einen Ausweg gesucht. Und den Ausweg suchen ohne Gott, scheinbar. Doch, mit Gott. Ich habe gesagt, wenn Gott, wenn du mir das verwehrst, wenn du das so und so organisiert hast, dann muss ich mir selber helfen. Also war schon mit Gott, ne? Ich habe mit ihm geredet, ne? Also es ist interessant, dass trotz aller äußeren Frömmigkeit, die da ist, auch als Heimleiter eines christlichen Erholungsheimes, du dir selbstgemachte Wege zusammenbaust, Erleichterungen schaffst, scheinbar, um Spannungen zu vermindern in deinem Leben. Aber Wege ohne Gott vermindern in Wirklichkeit nicht die Spannung, nur scheinbar. Und so habe ich Wege zugelassen in meinem Leben, die ungeistig waren, indem ich sogar schuldig geworden bin durch meinen Lebenswandel. Und dann, das ist spannend, jetzt habe ich einen Weg eingeschlagen, der neben der Spur lief, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder hat Gott gesagt, okay, folg mal, du alter Sturkopf, alter Hanseat, lass dich gehen, bis du gegen die Wand läufst. Quatsch, Gott drückt den Reset-Knopf. Ihr kennt den Reset-Knopf, ne? Wer im Computer zu tun hat, weiß das, nochmal auf Null, auf Start setzen. Im Jahr 2014, im August, hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Und Gott nimmt mich aus diesem laufenden Betriebes, des Freizeitheimes, mitten im Sommer heraus. Und ich komme ins ein Bezirkskrankenhaus, sondern ins BKH hier nach Kaufbeuren. Und Gott stellt mir treue Menschen zur Seite, die er gebraucht, mir den Weg wieder zu zeigen. Manchmal waren es auch geistliche Nervensägen, aber auch diesen gut. Und seitdem weiß ich, geistliche Nervensägen können hilfreich sein, wenn sie uns in Liebe hinterfragen. Es gibt natürlich Nervensägen, kennen wir auch, die sind untauglich. Aber es gibt geistliche Nervensägen, die sägen an etwas, was in meinem Leben falsch gelaufen, falsch gewachsen ist. Haben wir auch den Mut, nicht immer nur gut drauf zu sein, sondern auch manchmal anderen Leuten, wenn wir merken, sie gehen den falschen Weg, auf den Keks zu gehen, im Auftrag Gottes. Gottes Wahrheit in das Leben unserer Glaubensgeschwister hineinzusprechen, auch wenn es sie nervt. Haben wir den Mut dazu. Mir hat es geholfen, dass ich solche Personen zur Seite gestellt hatte und bis heute auch habe, die oft auch einfach nicht einfach und bequem sind, aber mir doch helfen, den Kopf wieder zurechtzurücken. Ja, und das Interessante ist, ich komme in diese Klinik rein, klar, noch gar nicht, wie mir wirklich geschieht. Das erste, die Therapeutin, die ich hatte, die kannte ich schon über meine Tochter, über unsere Tochter, die ja krank ist, und die bei ihr in Behandlung war. Und die hat die auch angerufen gehabt. Und die hat gesagt, Mensch, so kenne ich dich gar nicht, komm sofort rein, ich besorge dir einen Platz. Und dann hatte ich erlebt, wie Psychotherapie geistlich funktionieren könnte. Die gute Therapeutin hat in den Einzelgesprächen immer zu Beginn mit mir gebetet oder am Schluss einen Bibelvers mitgebracht. Hat mir Dinge aufgezeigt, die wehtaten, aber die gesund waren. Und so waren diese 14 Wochen letztendlich, die ich dort im BKH war, eine Zeit für einen Neubeginn mit Gott. Die Korrektur der Dinge, die ich mir selbst falsch zusammengezimmert habe, in denen ich gelebt habe. Und auch nach diesen 14 Wochen vom BKH ist nicht alles gleich immer. Wenn du lange Zeit in eine falsche Spur läufst, brauchst du eine Weile, bis du wieder zurechtkommst. Und da wird auch das wahr, was in der Bibel steht, im 2. Petrusbrief, das war mein Konfirmationsspruch. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist ein Wachstum. Das ist nicht immer bam, von einem Tag auf den anderen gleich alles. Aber selbst in dieser Situation, in der Gott mich herausgenommen hat, aufgrund meines Fehlverhaltens und mir ein Reset geschenkt hat, sieht man erst hinterher. Wenn man drinsteckt, denkt man manches anders. War so Fügungen drin, dass die Wohnung, in der ich dann danach hineingekommen bin, ich musste ja die Arbeit im Freizeitheim aufhören, die sind früher frei geworden. Da haben Hannelore und ich ein Angebot bekommen von einer Wohnung in Rettenbach. Und wir dachten, naja, in Rente, gut, das gehst du dann in ein paar Jahren, aber ich hatte sowieso vor, das machst du immer weiter mit dem Freizeitheim. Und die sind früher frei geworden. Man hat sie uns angeboten und wir haben gesagt, ah, wir tun sie schon mal, annehmen die Sache und so. Und dann kam es Knall auf Fall im Grunde genommen. Die Wohnung wurde frei im Frühjahr. Wir hatten im Vorfeld schon gesagt, okay, wir nehmen die Wohnung. Das Gesetz Rente mit 63 war ein Jahr vorher schon gelaufen, war 2012, 13 ist es ja gekommen. Und durch diesen Klinikaufenthalt, durch dieses Burnout, konnte ich die Belastung eines Freizeitheimbetriebes nicht mehr voll machen. Aber so hatte ich schon dann die Wohnung gehabt, wo ich dann im Dezember aus dem BKH rauskam, hatte mein Nachfolger noch eingearbeitet und durfte dann Rente mit 63 machen. Wie das alles gefühlt war, dass es von der Wohnung bis hin, ja, zu vielen anderen Dingen einfach alles gepasst hat, wie Gott trotz meines Fehlverhaltens das Leben gestaltet, fügt und führt. Das ist schon eine spannende Sache. Aber die Lehren, die ich aus diesem Ganzen ziehen möchte, und das möchte ich euch mit diesem Zeugnis auch weitergeben. Ich zog ja Lehren aus diesem Ganzen raus. Mit Jesus leben, unterwegs mit vielen Hindernissen auf der Pilgerreise. Und dass ich Gottes Segen erleben darf, trotz meines Ungehorsams. Dass er mich dennoch führt und nicht loslässt und hält. Das finde ich ist das Starke. Segen, obwohl ich untauglich war. Von Gott gehalten sein, obwohl ich einen eigenen Kopf hatte. Und dass Gott mir dann gezeigt hat, wo ich meine Vorstellung hatte von meinem Glücklichsein. Gott ist nicht dazu da, um uns glücklich zu machen. Das wird ja heute zum Teil gepredigt in einigen Gemeinden. Das ist ein Krampf, das ist ein Blödsinn. Steht nirgends in der Bibel. Denn da, wo ich nach meinem Willen, nach meinem Gusto meinen Glauben zurechtstricke, komme ich auf die schiefe Bahn. Mein Herz, mein Ego, mein Ich. Nein, es geht nicht darum, dass ich zuerst nach meinem Wohle gefallen trachten sollte. Interessant war in der Hochzeit, ganz kurz vor dem Burnout, dann hatte ich in dieser geistlichen Krise, die ich drin stecke, ich habe ja gemerkt, dass da was nicht stimmt, eine überspannte Frömmigkeit. Es ist interessant, wer eine überspannte Frömmigkeit beobachtet bei Menschen, die haben meistens irgendwo was, was sie zudecken. Ich habe dann nämlich jeden Morgen in der stillen Zeit, ich habe ja für die Mitarbeiter und für mich stille Zeit gemacht, also die Andacht rausgemacht und jeden Morgen Abendmahl gefeiert. Für mich persönlich Büro, ganz alleine. Weil ich merkte, ich muss irgendwas zudecken. Das ist interessant, dass Gott, dass das natürlich nichts gebracht hat, weil ich keine Veränderung gemacht habe. Die Veränderung kam erst durch diesen Rauschmiss, dass Gott mich da rausgezogen hat. Und dass ich erkennen müsste, dass meine Sehnsüchte und Wünsche, meine Vorstellung vom Leben, wie es zu gelingen hat und funktionieren hat, nicht gelten, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also, dass wir für uns das sehen können, dass Gottes Eingreifen ins Leben uns zurechtbringen will. Auch dann, wenn es uns nicht gefällt. So schreibt der Hebräerbrief, und die Stelle lese ich noch kurz vor aus Hebräer 12. Denn wenn der Herr, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt einen jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Toll, dass Gott uns züchtigt. Rückwirkend. Wenn man drinstecken, nicht. Aber es ist eine gute Sache, es ist ein Geschenk Gottes, wenn er uns zur Seite nimmt. Was passt in meinem geistlichen Lebensstil heute nicht dazu? Prüfen wir uns ruhig selbst. Lasst uns vielleicht gegenseitig auch diese geistliche Nervensäge sein. Hinterfragen wir uns, bin ich in der Spur drin? Wo denke ich nur an mich? Ich meine, mich, mir, segne diese vier, ne? Das wird falsch. Wo gebe ich, bin ich bereit, meine Vorstellung vom Leben aufzugeben? Und wann gebe ich meine Vorstellung auf? Herr Jesus, du sollst mich führen, wie du willst. Ihn allein will ich machen lassen. Ihm allein will ich vertrauen. Ihn mich ihm unterordnen. Und dazu lädt auch letztendlich um diese Lehre, die ich aus diesem Leben gezogen habe, aus diesen ganzen Wegführungen, aus diesen Zerreißproben, lädt dieses Lied 170 uns ein. Dominik, jetzt Lied 170. Dass wir bereit sind, Herr, forme du mich. Ich will es nicht mehr machen. Wenn ich mein Leben selber formen will, verbrenne ich mich. 170, wie der Töpfer nimmt den Dom.